Ich hatte eben so das Bild eines Menüs vor Augen. Das ist ja so, dass man kommt hier zum Gottesdienst, dann hört man die gute Begrüßung. Das ist so der Salat. Dann hört man die Einleitungsbotschaft, das ist schon eine Hauptmahlzeit. So, dann kommt die Kindergeschichte, das wäre dann so der Nachtisch, von dem man gern noch ein Schälchen hätte. Da kommen auch die Kinderlieder und die Beiträge, das sind dann die Bonbons, die nachher auch noch rein dürfen, von denen man auch noch gerne mehr möchte. Eigentlich ist man dann satt. Aber jetzt kommt nochmal der Hauptgang. Das muss auch noch rein. Und hinzu kommt ja auch noch das Wetter. Man ist ja bemüht, die Zeit hier irgendwie halbwegs durchzustehen, dass man nicht umfällt. Ja, das Wetter, ich musste jetzt auch an einen Professor denken, von dem ich mal eine Geschichte gehört habe, ich weiß gar nicht, ob die echt war, die sich mal wirklich so zugetragen hat. Der war sehr zerstreut und der hat immer den Heimweg von der Uni nach Hause vergessen. So, also hat die Frau ihm das eingetrichtert. Also wenn du in den Bus einsteigst, musst du die ganze Zeit geradeaus fahren. Wenn der Bus nach der zweiten Ampel rechts in die Südstraße abbiegt, dann ist da eine Haltestelle, an der steigst du aus und gleich dahinter, in der Bismarckstraße, da wohnen wir, die Nummer 5. Ja gut, weil er so zerstreut war, hat er auch das vergessen. Jetzt stand er irgendwann nach Feierabend vor einem Haus und er wusste gar nicht, wo er ist. Da kommt ein Junge raus und der fragt, sag mal, Junge, weißt du, wo hier die Bismarckstraße 5 ist? Und der Junge antwortet, Papa, hör auf, komm rein. Die Mama wartet mit dem Essen. Ja, und manchmal geht es uns, dank der Hitze, geht es uns auch so, dass man doch sehr zerstreut ist. Also ich muss sagen, die einleitenden Worte, die hatten jetzt nichts mit der Botschaft zu tun. Das dient einfach dazu, dass wir mal lachen und wieder einen Adrenalinschub bekommen, dass wir wach werden. Ich möchte weiter machen in der Geschichte des Josua. Wir befinden uns in Josua Kapitel 3. In dieser Geschichte geht es darum, dass das Volk Israel durch den Jordan zieht. Es ist ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte des Volkes. Und gerade wenn es darum geht, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Wir hatten ja festgestellt, dass das Buch Josua, wenn man es zusammenfassen würde, dann würden wir die perfekte Zusammenfassung dieses Buches auch in diesem Buch finden, nämlich Kapitel 21, Vers 45, wo es heißt, es ist nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hat. Es ist alles so gekommen, wie der Herr vorausgesagt hat. Das ist die Zusammenfassung des Buches Josua. Gott hat dem Volk eine Verheißung gegeben, so und so wird es kommen, wenn ihr das und das tut, und genauso ist es auch gekommen. Und wir stellen fest, dass es im Buch Josua zwei Schwerpunkte zu finden gibt, nämlich erstens Gottes Treue zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen und zweitens finden wir die Wichtigkeit des Gehorsams Gott gegenüber. Das Volk Gottes vertraut auf die Verheißungen Gottes, aber ist auch gehorsam und deswegen gehen diese Verheißungen auch in Erfüllung. Wir hatten damals gesehen in Kapitel 1, dass Josua von Gott ganz besonders ermutigt wurde, diesen Schritt dann auch zu gehen. In Kapitel 2 haben wir gesehen, wie diese Verheißung nicht nur dem Volk Israel gilt oder galt, sondern auch den Heiden. Wenn sie nämlich an den Herrn und Schöpfer glauben, so galt ihnen diese Rettung, dieses verheißene Wort auch. Wir haben das an der Geschichte von Rahab gesehen. Und heute befinden wir uns in Kapitel 3, und ich lese uns von Vers 1 bis zum Schluss. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen. Aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun unter euch. Und zu den Priestern sprach er, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, hört zu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Peresiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben, wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, wie zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still, im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Ich habe heute diesen Text überschrieben, Schritte des Glaubens wagen. Wir lesen hier Folgendes von Josua. Josua machte sich früh auf und sie zogen aus. Bevor wir wirklich auf den Text eingehen, darf ich uns noch eine Perle zeigen aus diesem Text, die nicht unbedingt was mit diesem Thema zu tun hat. Aber ich finde es schade, wenn man sich auf ein Thema konzentriert und gewisse Dinge in dem Text untergehen. Das ist dieses Frühaufmachen. Es hat jetzt nichts Besonderes, nichts Wichtiges an sich, aber wir lesen es einige Male in der Bibel, auch von Männern Gottes, dass die sich früh am Morgen aufmachten. Und dieses Frühaufmachen, das hat etwas an sich, was gut ist. Wenn du am Tag viel schaffen willst, dann ist es gut, wenn du dich früh aufmachst. So sagte mir das mal Viktor, als er damals gebaut hat, hatte, wenn man etwas schaffen will, dann sollte man rechtzeitig anfangen. Früh, so früh wie möglich. Und dann schafft man auch viel an dem Tag. Natürlich, man ist am Abend mit Sicherheit kaputt, müde, aber man hat viel geschafft. Wir lesen es einige Male von Abraham. Abraham machte sich früh am Morgen auf. Wir lesen es von Abraham, da machte Abraham sich früh am Morgen auf, um Isaak zu opfern. Er ging früh morgens los. Wir lesen es von Jakob, seinen Enkel. Jakob stand früh am Morgen auf und stellte einen Gedenkstein auf. Wir lesen es auch von Samuel. Samuel am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Wir lesen es auch von David, da machte sich David des Morgens früh auf, um nach seinen Brüdern zu sehen. Wir lesen es auch von dem König Hiskia, als der die Reformation im Volk durchgeführt hat. Und der König Hiskia machte sich früh auf und ging hinauf in das Haus des Herrn. Es ist eine Lebensweisheit für uns, wenn wir in unserem Tag etwas schaffen wollen, dann sollten wir uns früh aufmachen und nicht den Tag verschlafen. Und ganz besonders, wenn wir da die Betonung auf die Zeit mit Gott legen, sollten wir das in der Frühe tun, damit wir einen gesegneten Tag, ob er gut oder schlecht ausgeht, doch mit Gott durchleben können, erleben können. Und ich möchte uns das einfach als eine kleine Perle mitnehmen. Josua machte sich früh auf, so sollten wir es auch nicht versäumen, unseren Tag gut zu gestalten, uns früh aufzumachen, um einiges schaffen zu können. Jetzt zur Geschichte. Das Volk machte sich auch früh auf und folgte Josua, und sie blieben dann 3 Tage da. Sie übernachteten am Jordan, und am 3. Tag, da gingen die Amtleute durchs Lager und sie haben das Volk vorbereitet, dass es bald durch den Jordan ging. Ich weiß nicht, ob das Volk an der Stelle schon wusste, wie es überhaupt durch den Jordan gehen sollte, aber sie wurden vorbereitet und das Volk sollte sich heiligen. Was heißt das, dass das Volk sich heiligen sollte? Die sollten Waschungen durchführen. Das, was im Gesetz des Mose vorgeschrieben war, das sollten sie an diesem Tag machen. Sie sollten die ganzen Waschungen, die im Gesetz gefordert sind, durchführen, damit sie geheiligt wurden. Als die Bundeslade dann aufgehoben wurde von den Priestern und als die Priester dann losgingen, dann ging es auch für das Volk los. Und das Volk folgte der Bundeslade. Was entnehmen wir aus diesem Text für uns? Ich habe gesagt, dass ich diesen Text überschrieben habe mit dem Thema Schritte des Glaubens wagen. Inwiefern hat das Volk Gottes es an dieser Stelle getan, dass sie Schritte des Glaubens gewagt haben? Unser Glaube, der äußert sich immer in Werken. Du kannst allem zustimmen und es doch nicht ausleben und wirst nie wissen, so ganz genau, ob Gott zu seinem Wort wirklich steht. Es sei denn, du lebst es aus und lässt dich auf Gott ein, dann wirst du feststellen, dass Gott zu seinem Wort steht. Aber der Glaube, der muss auf etwas gegründet sein. Das Volk hatte die Zusage Gottes, dass sie das Land einnehmen würden. Wir erinnern uns an das 1. Kapitel, dass Gott dem Volk es zugesagt hat. Jede Stätte, auf die eure Fußsohle treten wird, die Stätte, die will ich euch geben, die soll euch gehören. Die Zusage hatten sie. Aber sie würden es erst erfahren, dass Gott auch zu seinem Wort steht, wenn sie wirklich losgehen und diese Schritte dann auch wagen. Das heißt, sie mussten sich auf diese Verheißung einlassen, gehorsam sein und dann auch Gott vertrauen, dass es so passieren wird. Unser Glaube äußert sich auch in Werken. Aber dieser Glaube, der hat eine Grundlage, eine Basis. Mir ist hier etwas aufgefallen, als das Volk Israel durch den Jordan zieht. Wie sind sie durch den Jordan gezogen? Das Wasser, das blieb weit ab von ihnen, blieb es stehen. Es blieb nicht nur stehen, sondern es war wie eine Wand. Die Bibel sagt hier wie ein Wall aufgestellt. Und das Wasser, das dann weiter floss, das floss ab. Aber wie floss es ab? Wenn ich jetzt hier einen Sandkasten hätte und ihn mit Wasser begießen würde, so würde das Wasser absickern. Aber Kinder, was würdet ihr sagen? Ist das Wasser dann trocken? Oder wie wäre, ist der Sand trocken? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Wie ist der Sand dann? Bitte, Jeremy. Matschig, genau. Wieso sagt die Bibel an dieser Stelle, dass die Israeliten auf trockenem Boden hindurchgehen, trockenen Fußes? Das ist eine Feinheit hier an dieser Stelle, die doch ganz wichtig ist. Denn Gott war hier am Wirken. Können wir uns das vorstellen, dass das Wasser abgeflossen ist und dass Gott das Wasser so weggesogen hat, dass nichts mehr von all dem Wasser da war, weder in den Sandkörnern noch bei den Steinen. Es war wirklich ganz trocken. Da war nichts mehr. Und deswegen sagt die Bibel hier an dieser Stelle auch ganz klar, im letzten Vers, und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, nicht auf feuchtem, nicht durch Pfützen, nicht auf matschigem Boden, sondern auf trockenem Boden. Und das Beeindruckende ist, dass Gott es an dieser Stelle einfach zeigt, dass er etwas vollständig macht. Er hat den Boden vollständig trocken gemacht. Ganz nebenbei bemerkt, wäre es doch gefährlich, wenn ein ganzes Volk mit Hab und Gut, auch mit den Kindern, dann über nasse Steine gehen würde. Es wäre doch etwas gefährlich. Aber dieses Bild ist ganz wichtig, dass Gott das Wasser wirklich vollständig hat einfach wegfließen lassen, entnommen. Wie soll ich das beschreiben? Das Wasser war ganz weg. Es war wirklich ganz trocken. Und auf dieser Grundlage konnte das Volk jetzt hindurchgehen. Der Jordan, der wird von einigen Auslegern als der Fluss des Todes oder als der Todesfluss benannt. Wie kommen Sie dazu? Der Jordan, der fließt in das Tote Meer hinein. Nun, wenn ich das Bild gebrauchen darf, das Volk Israel hat nicht sonderbar viel von diesem Todesfluss bemerkt. Also eigentlich gar nichts. Denn der Boden war ja trocken. Die haben nichts gespürt. Und darf ich dieses Bild auf uns anwenden, dass es in unserem Leben genauso ist? Dass die Strafe, die wir aufgrund unserer Schuld eigentlich hätten tragen sollen, davon haben wir ja nichts gespürt. Das hat alles Jesus Christus auf sich genommen, und zwar vollständig. Und wenn wir jetzt an das Bild denken, wie Gott das Wasser da völlig entnommen hat, sodass der Boden ganz trocken war, so geschieht es auch in unserem Leben, dass alle deine Schuld vollständig weg ist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du spürst nichts von der Strafe, die er hat leiden müssen. Gar nichts. Aber durch den Glauben an ihn wird dir deine Schuld vollständig vergeben. Ganz. Da ist nichts mehr. Auch nicht mehr der Hauch einer Sünde. Und auf dieser Grundlage, dass unser Herz ganz reingewaschen ist, auf dieser Grundlage, dass wir jetzt die Beziehung zum Vater wieder haben dürfen, dürfen wir unser Glauben, unser Leben bauen. Und das ist die Grundlage unseres Lebens, dass wir reingewaschen sind von unserer Schuld und jetzt glauben können, jetzt eine lebendige Beziehung haben zu Gott, unserem Vater. Und für die Israeliten war das die Grundlage, hindurchzugehen und das Land Kanaan in Besitz zu nehmen, dass der Boden trocken war. Und Gott hat diesen Weg vorbereitet. Was heißt es aber konkret, wenn ich sage, Schritte des Glaubens tun? Was geschieht denn da konkret? Ich möchte auf vier Dinge eingehen. Erstens, Schritte des Glaubens beziehen sich auf die Verheißungen Gottes. Zweitens, Schritte des Glaubens haben etwas mit Gehorsam zu tun. Drittens, Schritte des Glaubens haben auch etwas mit Aktivität zu tun. Und der letzte Punkt, viertens, Schritte des Glaubens haben etwas mit Sieg zu tun. Ich möchte die ersten beiden Punkte zusammennehmen. Erstens, Schritte des Glaubens beziehen sich auf die Verheißungen Gottes. Und zweitens, Schritte des Glaubens haben etwas mit Gehorsam zu tun. Das bedeutet zweierlei. Wenn du eine Zusage, eine Verheißung von Gott vorgelegt bekommst, dann vertraust du dieser Verheißung und bist gehorsam und gehst los. Das heißt, du hast die Verheißung, das ist der erste Schritt, aber bist dann auch gehorsam und folgst diesem Weg. Und erst dann werden Schritte des Glaubens wirklich real, vorher nicht. Es könnte eine Familie vom Volk sagen, da gehe ich nicht hindurch, das ist mir viel zu gefährlich. Die Wand da, die sieht zwar schön und gut aus, aber jeden Moment kann sie einreißen, da bin ich mit meiner Familie weg. Also ich werde hier stehen bleiben. Und man würde ihn irgendwann fragen, hast du das erlebt? Ja. Hast du dem geglaubt? Ja. Bist du durchgegangen? Nein. Und oft geht es uns auch so. Würde man uns fragen, hat Gott alle Gewalt im Himmel und auf Erden, würden wir sagen, ja. Glaubst du, dass er dich aus allem erretten kann? Ja, absolut. Glaubst du, dass egal was passiert, er dich immer in seiner Hand hält? Ja. Dann geh diesen Weg. Nein. Und so ist es oft in unserem Leben, dass wir vielem zustimmen, aber sobald es darum geht, dann auf diese Verheißungen Gehorsam zu zeigen, dann sagen wir nein. Und all das Gute, was Gott uns eigentlich zugedacht hat, das findet in unserem Leben nicht statt. Und deswegen ist das oft in unserem Leben eine Diskussion, ein Diskutieren über viele Dinge, die wir doch gar nicht erlebt haben, über die wir eigentlich auch nicht das Recht haben zu reden, wenn man es genau nimmt. Also ich prangere euch auch nicht an, sondern ich rede auch zu mir. Gott gab dem Volk Israel die Verheißung, dass alles Land, das sie betreten würden, ihnen gehören wird. Das war die Verheißung, Kapitel 1, Vers 3. In Kapitel 1, Vers 2 hat er ihnen gesagt, auch hat Gott ihnen geboten, das Land einzunehmen. Also sie hatten die Verheißung, der erste Schritt, und zweitens, sie hatten auch das Gebot, das heißt, sie mussten auch gehorsam sein. Also alle Verheißungen, die uns gelten, da müssen wir auch den Gehorsam zeigen, dass wir dieser Verheißung auch glauben. Wenn in der Bibel, zum Beispiel in Galater 5, Vers 16, gesagt wird, lebt im Geist, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht tun. Wer von uns könnte aufstehen und sagen, das habe ich erlebt? Wenn du das aber tust im Geist leben, wenn du es wirklich tust, dann hast du Christus immer vor Augen. Und die Werke des Fleisches wirst du nicht tun. Das ist einfach logisch. Aber das ist eine Verheißung, die uns gilt. Lebt im Geist, die Verheißung, und tut es auch, da wird der Gehorsam gefordert, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht tun. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass wir im Geist leben, das heißt uns vom Geist Gottes leiten lassen, in der Beziehung zu Gott leben, transparent sind und Gott unsere Schwäche sagen, unsere Schuld immer bekennen, dann werden wir Christus vor Augen haben und die Werke des Fleisches, die Begierden des Fleisches nicht tun. Das sagt uns das Wort Gottes zu. Ich möchte auf den dritten Punkt eingehen. Schritte des Glaubens haben etwas mit Aktivität zu tun. Durch den gesamten Text, den ich gelesen habe, wird deutlich, dass das Volk, also Josua, die Amtleute, die Führer des Volkes, die Priester, aber auch das Volk aktiv waren. Wir lesen es gleich im ersten Vers, das, was ich schon etwas deutlicher erklärt hatte. Josua machte sich früh auf, dann heißt es vom Volk, und sie zogen aus. Im zweiten Vers heißt es, da gingen die Amtleute durchs Lager. Im fünften Vers heißt es, heiligt euch. Im sechsten Vers heißt es, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf. Im siebten Vers heißt es, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel. Das sagt Gott zu ihnen. Und dann heißt es in Vers 14, als nun das Volk aus seinen Zelten auszog. Also ständig geschieht hier irgendwas. Das Volk, das saß nicht nur da, hat dem ganzen guten Wort zugehört, was Josua ihnen weitergegeben hat oder die Amtleute ihnen weitergegeben haben, sondern sie haben es gehört und sie haben dann auch reagiert, etwas getan. Und das ist Punkt 3, Schritte des Glaubens haben etwas mit Aktivität zu tun. Auch hier werden wir die Verheißungen Gottes, die uns gelten, nie erleben, auch nie persönlich erfahren, wenn wir nicht wirklich aktiv werden. Und aktiv werden heißt jetzt. Ich versuche das meinen Kindern deutlich zu machen, wenn sie aufräumen müssen, ja, und sie bleiben sitzen. Nein, jetzt müsst ihr aufräumen. Und ich bin ja auch zum Teil so. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber mir geht es auch oft so. Es muss etwas getan werden, es wird noch erledigt. Nein, aber da müsste man mir sagen, jetzt musst du es tun. Und das ist oft, was uns fehlt, dieses aktive Aufstehen. Jetzt muss es getan werden. Wir hatten erst vorgestern auf der Jugendstunde einen Psalm, wo geschrieben steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Also bei Gott gilt das heute, das jetzt. Wenn ihr jetzt seine Stimme hört, dann reagiert auch jetzt, nicht morgen. Schritte des Glaubens haben etwas mit Aktivität zu tun. Besonders in deiner Zeit mit Gott, in deiner stillen Zeit mit Gott, offenbart Gott dir Dinge oder Wege oder die nächsten Schritte, die du tun solltest. In dieser Zeit, wenn du allein in deiner stillen Zeit mit dem Herrn Jesus bist, da kann der Herr Jesus sehr konkret werden. Und daraufhin kannst du auch aktiv werden. Schaut mal, wenn ich von hier jetzt rede und über diesen Text rede, dann rede ich ja mehr oder weniger allgemein. Jeder kann so in etwa was für sein Leben mitnehmen, aber es ist doch allgemein. Man versucht, Beispiele hineinzubringen, um das konkreter zu machen, und doch ist es allgemein. Aber in deiner Zeit mit dem Herrn Jesus, da kann der Herr Jesus durch das Wort Gottes und durch das Gebet sehr konkret in deine Situation hineinreden. Und daraufhin solltest du aktiv werden. Das sind eigentlich die wertvollsten Momente. Daraufhin wünsche ich, dass du, dass wir aktiv werden. Und der vierte und letzte Punkt. Schritte des Glaubens haben etwas mit Sieg zu tun. Das Volk Israel hatte die Verheißung. Das Volk Israel war gehorsam. Sie wurden aktiv, wagten den Weg durch den Jordan und sie sind trocken ans andere Ufer angekommen. Das war der Sieg. Und jetzt wussten sie, weil Gott sie einfach dieses Wunder hat auch sehen lassen, auch erleben lassen, wussten sie, dass Gott auch in der nächsten Zeit bei ihnen ist. Und er wird ihnen helfen in den Kampf gegen die anderen Völker. Und übrigens, es war keine Kleinigkeit, wenn ich das jetzt hier so schnell hindurchgelesen habe, in Vers 10, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. So sind es 7 Völker. Können wir uns das heute irgendwie ausmalen? Weiß jemand, wie viele Nachbarländer Deutschland hat? Aus dem Kopf? 9, genau. Fangen wir oben an, das wäre Dänemark, Polen, dann gehen wir weiter, das ist Tschechien, dann gehen wir weiter, das ist Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Holland. Das sind 9 Länder, wir haben hier 7. Nehmen wir mal Luxemburg aus, das ist ein kleines Volk, und Schweiz, die halten sich sowieso aus allem raus. Haben wir 7 Staaten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese 7 Staaten alle gegen Deutschland sind, so ist es doch gewaltig. Und wenn Gott uns jetzt sagen würde, aber ihr werdet den Sieg haben über diese Völker, so können wir uns das doch etwas ausmalen. Und ähnlich ging es auch dem Volk Israel. 7 mächtige Völker hatten sie vor sich. Sie brauchten nicht nur die Verheißung, sie mussten wissen, dass Gott auch zu seinem Wort steht. Und in dieser Situation haben sie das erlebt. Sie sind hindurchgegangen auf trockenem Boden und haben erlebt, Gott steht zu seinem Wort, wir werden den Sieg haben über alle Völker. Und in den nächsten Kapiteln werden wir das sehen, dass Gott den Sieg schenkt. Es ist so ein wunderbarer Ausdruck der Bibel, wenn wir Gott vertrauen, werden wir nicht zu Schanden werden. Werden wir nicht zu Schanden werden. Gott trägt uns durch bis zum Schluss. Ich möchte zum Schluss einige Beispiele geben. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Mann, der Hans-Jürgen Eichblatt heißt. Ich weiß gar nicht mehr, ob der lebt. Der hatte eine kriminelle Vergangenheit, hat sich dann bekehrt zum Herrn Jesus und hat dann begonnen seinen Dienst, indem er Sträflinge, also Knackis aus dem Knast, wenn sie rausgekommen sind, aufgenommen hat. Er hatte bei sich eine Wohnung vermietet und da kam gutes Geld rein und er war auch auf dieses Geld angewiesen. Aber die Leute hat er dann kurzerhand rausgebeten, weil er diese Wohnung vermieten wollte für Jugendliche, die aus dem Knast gekommen sind und die nicht wussten, wohin. Und jetzt hatte er da so einen Kandidaten, der war drogensüchtig. Und diesen Drogensüchtigen hat er zu sich genommen und er hat einige Bedingungen aufgestellt und unter anderem war eine Bedingung, ich gehe zum Gottesdienst, ich gehe zur Bibelstunde, also kommst du auch mit. Und dieser Drogensüchtige hat dem zugestimmt und jetzt ging das Leben mit diesem los. Und Hans-Jürgen Eichblatt erzählt das zeugnishaft so wunderbar. Irgendwann sagt dieser Drogensüchtige, bei euch in der Bibelstunde, wenn ich da sitze, ist ein Geist, der mir einfach gut tut. Er konnte das nicht zuordnen, aber er hat gespürt, dass hier der Geist Gottes am Wirken war. Und irgendwann war er auch so weit, dass er die Nase von seinem Leben einfach voll hatte. Von der Arbeit, von den Drogen, er war einfach kaputt und er kam zu Hans-Jürgen und sagte, ich möchte mich bekehren. Und dann hat er sich auch bekehrt. Und Hans-Jürgen hat dann gleich nach dem Gebet gefragt, und, wie ist es, spürst du was? Nö, gar nichts. Hans-Jürgen ging dann etwas bedrückt in seine Wohnung und er hatte Angst. Die ganze Zeit erzählst du diesem jungen Mann, wenn du dich bekehrst, wirst du frei. Ist nichts passiert. Und er hat gebetet, er hatte auch Sorge, dass das nicht in Erfüllung geht. Er hat gebetet, Herr, du musst etwas tun, da muss was passieren. Und am nächsten Morgen, da kam dieser Drogensüchtige zu ihm mit seinen ganzen Instrumenten und hat sie alle weggeworfen. Und er sagte, ich bin frei, ich brauche das ganze Zeug nicht mehr. Und das ist so ein wunderbares Bild von dem, was ich jetzt eben gesagt habe, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn wir uns auf ihn einlassen, dann werden wir nicht zu Schanden. Ich habe mich gefragt, ob wir einem Menschen, der doch suchtkrank ist, ob wir ihm die Zusage machen könnten, wenn du dich bekehrst, dann wirst du frei. Hätten wir den Mut dazu? Hängt das von unserem Glauben ab, habe ich mich gefragt. Denn wenn er sich von ganzem Herzen bekehrt, dann wirkt Gott. Und ich glaube, es ist unabhängig von unserem Glauben. Also sollten wir den Mut haben, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie bei Gott in sicheren Händen sind. Wenn sie den Herrn Jesus als Retter und Heiland annehmen, dann werden sie frei von allem. Die Schuld wird weggenommen. Ich musste auch an die Geschichte von Naaman denken. Wir hatten die auch neulich auf der Jugendstunde und da hatte ich die Frage gestellt, wer ist denn eigentlich in dieser Geschichte der Held? In der Geschichte des Naaman, da geht es ja darum, dass dieser Naaman ein erfolgreicher Hauptmann ist und krank ist, eine unheilbare Krankheit hat. Und sie wussten auch nicht mehr, wohin. Und das Mädchen in seinem Haus, das eine Sklavin war, sie kannte den Elisa. Und sie sagte, wenn mein Herr nur zu ihm gehen würde, er würde ihn gesund machen. Und auf dieses Wort des Mädchens hin ist der Naaman ausgezogen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre nichts passiert. Er wäre nicht gesund geworden, denn das Risiko hatte das Mädchen ja. Wenn nichts passiert wäre, wenn der Naaman genauso krank wieder nach Hause gekommen wäre, würde es dem Mädchen schlecht gehen. Aber das Mädchen ist dieses Risiko eingegangen und sie hat völlig Gott vertraut und hat gesagt, gehst du dahin, dann wirst du gesund. Gott, er hat die Macht, dich gesund zu machen. Und auf dieses Wort hin hat Gott sich zu dem Mädchen bekannt und das Mädchen ist nicht zu Schanden geworden. Ein wunderbares Zeugnis. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, dass wir uns auf Schritte des Glaubens einlassen, auf die Verheißungen, die uns im Wort gegeben sind, dass wir uns darauf einlassen, auf die Verheißung, gehorsam sind, aktiv werden und dann den Sieg vor Augen haben. Den Sieg werden wir erleben. Gott hat sich dazu bekannt. Aber auch, dass wir neue Schritte, die Gott uns in unserer stillen Zeit offenbart, dass wir da auch gehorsam sind und dann auch diese Schritte wagen. Gott segne uns im Nachdenken. Ich möchte jetzt die Zeit zum Beten geben. Wenn jemand beten möchte, könnt ihr es tun. Lasst uns aufstehen dazu. Herr Jesus, es liest sich immer so leicht in deinem Wort, dass man dir vertrauen soll. Und wenn wir die Geschichten der Bibel durchgehen, dann scheint es so leicht zu sein. Aber wenn wir auf unser Leben schauen, dann stellen wir fest, es ist sehr schwer, dir zu vertrauen. Obwohl wir doch wissen, dass du alles in deiner Hand hältst. Und wir wollen es lernen, dir zu vertrauen. Die Verheißungen, die du in deinem Wort gibst, dass wir denen vertrauen und daraufhin gehorsam sind, dass wir aktiv werden. Und schenk uns den Sieg. Lass uns nicht zu Schanden werden. Lass uns sehen, dass du zu deinem Wort stehst. Schenk Gnade in unserem Leben, dass du dich durch unser Leben verherrlichst. Amen. Wir nehmen Platz.